Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Was hat ein Gartenhäuschen, Graf Zeppelin und eine Straßenbahn gemeinsam?
Ich erzähl's euch.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Busfunk-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Einige bestimmt auch zum ersten Mal. Mein Name ist Stefan Meixner. Eigentlich habe ich mein Geld mit Radio verdient. Viele Jahre lang mache ich auch immer noch. Und nebenher bin ich leidenschaftlicher Busfahrer und jetzt auch schon seit einigen Jahren VAGler. Und das Schöne am Busfunk ist, für alle, die zum ersten Mal reinhören und noch gar nicht so genau wissen, was machen die da eigentlich? Im Grunde stellen wir alles vor, was zu so einem großen Unternehmen, das sich um den Nahverkehr in einer Stadt kümmert, was da alles dazugehört. Wir staunen oft nicht schlecht, wie viele Abteilungen dieses Unternehmen hat, weil man denkt immer, naja, die haben halt Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen und ein paar Leute, die es fahren und ein paar Chefs und das war's. Aber nein, da steckt so viel mehr dahinter. Und vor allem, das sage ich jetzt mal so in meinen eigenen Worten, habe ich so in den letzten Jahren, wo wir den Busfunk machen, mehr und mehr auch dazugelernt, dass die Stadt und die VAG auch Freunde sind auf eine Art und Weise. Also man ergänzt sich und man tut auch viel füreinander und man schaut auch, dass man für die Menschen, die in dieser Stadt leben und in dieser Region, dass die nicht nur von A nach B kommen, sondern da passiert auch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und damit kommen wir so ein bisschen auch zum heutigen Thema. Es geht nämlich heute um einen Oldtimer auf Schienen. Ich persönlich liebe ja Oldtimer. Ich habe mir vor ein paar Jahren so ein altes Auto gekauft, so einen ganz alten Mercedes, W123, also ein ganz alter Mercedes, Baujahr 84. Und mit dem bin ich heute auch hergekommen und den liebe ich sehr. Ich finde, so alte Fahrzeuge versprühen so einen ganz besonderen Charme und das macht echt Spaß, den zu fahren. Es hat natürlich nichts mit dem Auto von heute zu tun. Da gibt es nicht 100 Knöpfe, sondern 3, aber es ist ein anderes Fahrgefühl. Und in meiner Busfunkfolge heute geht es um was Ähnliches, einen Oldtimer auf Schienen, um einen uralten Straßenbahnwagen, ein sogenannter Zeppelinwagen. Der hat auch eine ganz besondere Nummer, nämlich 144. Und wir werden den heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das hat auch einen besonderen Grund. Mein Gast heute ist Thomas Luber, Geschäftsbereichsleiter der Werkstätten für Schienenfahrzeuge, also für U-Bahn und Straßenbahn. Thomas, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir haben uns schon auf Du geeinigt, weil wir duzen uns immer.
Genau.
Im Busfunk und du hast gesagt, das macht dir nichts aus, im Gegenteil. Also ich werde jetzt mal ganz grob für alle, die jetzt gar nicht wissen, was ist dieser Zeppelinwagen. Wir hatten ja schon mal einen Gast, der hat uns schon mal so ein bisschen was erzählt darüber. Aber ich will noch mal kurz zusammenfassen. Du sagst sofort, wenn Unsinn dabei ist, wenn ich es nicht richtig sage, und verbesserst mich gleich. Dieser Straßenbahnwagen fuhr ab 1909 in Nürnberg durch die Gegend. Da ist er in Betrieb genommen worden, und zwar bis 1941. Dann wurde dieser Straßenbahnwagen mit vielen anderen Fahrzeugen verkauft nach Krakau, nach Polen, damals von Deutschland besetzt in der Kriegszeit. Dann ist dieses Fahrzeug dort ewig rumgefahren. Irgendwann wurden diese ganzen alten Fahrzeuge dort verschrottet. Aber dieses eine Fahrzeug, dieser Wagen, über den wir heute sprechen, wurde als Montagefahrzeug genutzt, also quasi die Arbeiter dort damit rumgefahren. Und dann wurde dieses Fahrzeug wiederentdeckt und jetzt hat man sich darauf geeinigt, das zu restaurieren und hat aus diesem einen Fahrzeug 2 gemacht. Also die Freunde in Krakau, in Polen, haben jetzt einen so einen Wagen und die Nürnberger haben jetzt auch einen Teil dieses alten Wagens. Soweit alles richtig?
Fast, ja. Vielleicht eine Ergänzung. Das Fahrzeug wurde 1984, das eine Fahrzeug in Krakau, fertiggestellt und dann nach Nürnberg gebracht. Wurde hier am Plarrer, wo wir heute auch sitzen, wir könnten drauf runterschauen, wurde damals vorgestellt. Da war ich 13 Jahre alt. Also das war eine sehr schöne Veranstaltung. Und das Fahrzeug war seitdem in Nürnberg. Und unsere Beziehungen mit Krakau, die sind in der Zeit immer weiter gewachsen. Man darf nicht vergessen, es war ja der eiserne Vorhang. Und 1989 ging es eigentlich so richtig los. Kurz vor der Wende haben wir altgebrauchte Fahrzeuge nach Krakau gebracht. Und die Krakau und die Nürnberger Verkehrsbetriebe pflegen eine sehr intensive Freundschaft zu der Straßenbahn. Und nach Jahrzehnten haben sich die Krakauer dann getraut, haben gesagt, also ihr würdet diesen Zeppelinwagen, wenn es heute wäre, nicht mehr bekommen, weil wir ihn selber wollten. Und um diesen Wunsch, dass diese Stadt Krakau und da unsere Stadt da sehr eng verbunden sind über die Straßenbahn, wir wollten ihnen den Wunsch auch erfüllen. Und dann haben wir vor 8 Jahren oder vor 9 Jahren gesagt, nee, wir machen ein gemeinsames Projekt. wir zerlegen den vorhandenen, teilen ihn auf, so war die ursprüngliche Idee, in Fahrwerke und Wagenkasten und wir machen zwei draus, damit beide Städte einen fahrbaren Wagen haben. Der war in Nürnberg seit 1984 nie eingesetzt, weil viele technische Eigenheiten des Fahrzeugs nicht zu unseren Vorschriften passten. Mhm. Und es war sehr schwer, den auch herzustellen. 1984 vor Grenzöffnung, Polen war ein kommunistisches Land.
Ja.
Und da die politischen Verhältnisse haben auch die Kontakte mit Deutschland auch nicht besonders gefördert. Aber mit Westdeutschland natürlich. Und wir dürfen nicht vergessen, 1984 und da die deutsche Vorgeschichte in Polen waren natürlich schwierig und trotzdem ist sowas Tolles entstanden.
So, und jetzt ist dieses Fahrzeug seit wenigen Tagen offiziell im Einsatz. Bevor wir jetzt noch mehr darüber reden und sich die Hörer fragen, Jan, was habe ich jetzt davon? Jetzt steht das Ding in irgendeinem Museum. Okay, kann ich mir mal anschauen. So ist es ja nicht. Es fährt und es gibt Sonderfahrten und da kann jeder mal eine Runde mitdrehen oder was? Wie habt ihr das euch vorgestellt?
Ja, also das Ziel ist ja, unser Straßenbahnmuseum soll ja ein lebendiges Museum sein. Deswegen legen wir ja Wert darauf, dass es kein Museum ist, sondern ein historischer Straßenbahnbetriebshof. Und wir haben in Nürnberg wirklich gemeinsam mit dem Verein der Freunde Nürnberg für die Straßenbahn wirklich eine gute Zusammenarbeit, denn die VAG könnte es sich gar nicht leisten, das Fahrzeug herzurichten, das zu bezahlen. Denn wir wollen betriebsfähige Fahrzeuge, damit die Menschen damit fahren können. Und das kommt auch in der Stadt gut an, wenn sie mit so einem Fahrzeug ankommen. Fliegen ihnen die Herzen zu, weil
sie... wunderschön.
Also wenn sie selber mitfahren und sie schauen in die Schaufenster, wie das Fahrzeug sich vorbei bewegt, das Spiegelbild ist alleine schon schön. Und dann auch die Gesichter der Menschen, die darauf achten.
Es ist auch sehr auffällig, das Fahrzeug, weil es ist grün. Ja. Grün ist auch noch meine Lieblingsfarbe, also für mich sowieso ein Blickfang. Und es sieht natürlich jetzt wunderschön aus, weil es ist ja auch nagelneu hergerichtet. Was ist denn von dem alten Fahrzeug noch übrig und was wurde dann jetzt neu gemacht? Also es mussten ja auch schon aus technischen Gründen einige Sachen neu gemacht werden.
Wir hatten ja das eine Fahrzeug, was aus Krakau kam und praktisch der Wagenkasten, also das Häuschen, ich sag's mal so, wo die Menschen drin sitzen, das haben wir den Krakauern gegeben. Die haben das dann für ihren Wagen verwendet und wir wollten eigentlich die Drehgestelle, also die Fahrwerke, da wo die Räder drin sind, wollten wir weiterverwenden. Also sprich, für uns wurde ein neuer Wagenkasten gebaut und wir wollten die Fahrwerke haben. Jetzt hat sich aber bei der Instandsetzung dieser Fahrwerke leider herausgestellt, dass diese durch das Alter sehr schwer zerstört waren. Wir dürfen nicht vergessen, in der Kriegszeit wurden die Dinge ja auch sehr überbelastet. Die Straßenbahn war ja der Verkehrsträger in der Stadt und es war auch in Krakau so. Und der Gleiszustand nach dem Krieg war natürlich in Polen sehr schwierig, gerade in Krakau. Und das hat dazu geführt, dass diese mechanische Beanspruchung die Fahrwerksrahmen zerstört hat. Und die haben wir dann auch neu machen müssen. Okay. Was ist jetzt alt? Wir haben sehr viele Der Look ist alt, natürlich. Ja. Und wir haben aber auch sehr viele alte Aggregate verwenden können aus unserem Ersatzteilfundus. Denn wir hatten ja für den Betrieb unserer Altfahrzeuge auch immer Fahrschalter. Also das ist das Teil, wo man den Strom einstellt, damit das Fahrzeug losfährt. Wir hatten auch alte Fahrmotoren aus der Zeit. Und die hatten wir noch und die haben wir als Ersatzteil dann dafür verwendet, sodass das quasi jetzt wieder ein altes Fahrzeug ist unter Verwendung von neuen und von alten Teilen.
Ach, wie schön. Also passt auf jeden Fall mal auf, wenn ihr so eine grüne, alt anmutende, historische Straßenbahn seht, dann ist es dieser Zeppelin-Wagen, der 144er. Die Nummer ist auch drauf, ne?
Ja, ja, 144 und Zeppelin, das muss man vielleicht auch noch sagen, weil am Anfang, als die Polen uns da so motiviert haben, das Fahrzeug zu kopieren, war ich eigentlich gar nicht so begeistert von der Idee, weil ich mir gedacht habe, naja, wir haben hier neben dem Zeppelin-Wagen auch noch andere Fahrzeuge aus der Zeit, die auch älter sind und nur betriebsfähig sind. Und so war eigentlich meine persönliche Haltung zu dem Fahrzeug, naja, wir machen es, weil wir die Krakauer, weil wir sie sehr schätzen und weil wir sie als Freunde begreifen. Und erst als das Fahrzeug dann ziemlich fertig war in Krakau und der wirklich mal vor der Werkstatt stand, er war ja bei uns immer im Depot quasi eingesperrt und man konnte ihn nie auf freier Wildbahn erleben. Mhm. Und dann habe ich erst einmal verstanden, warum das Fahrzeug Zeppelin heißt. Weil wenn er nämlich wirklich im Freien steht, hat er eine Eleganz, weil das Fahrzeug sehr lang war im Vergleich zu den anderen Oldtimern, die wir haben. Mhm. Er ist ja fast 11 Meter lang und hat eben im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen 4 Achsen statt 2. Und diese 4 Achsen verleihen diesem Fahrzeug ein besonders schönes Fahrgefühl, weil das Bogeneinlauf, also wenn Sie in den Bogen reinfahren, in einen engen Gleisbogen, dann halbieren diese drehbaren Fahrwerke die Seitenkräfte und Sie gleiten quasi in den Bogen.
Red weiter, Thomas, hier Herzchen schweben durch die Luft. So ja. Ein Mann spürt diese Leidenschaft. Ich fühle mich fast, als würde ich in dem Fahrzeug drin sitzen.
Ja, und wir kannten den Wagen ja nur als Standobjekt und sind ja nur ab und zu mal damit gefahren. Von daher hatten wir wenig Erfahrung, was das Fahrgefühl mit diesem Fahrzeug angeht. Und vierachsige Straßenbahnwagen von der Vorkriegszeit, und wir reden ja vor dem Ersten Weltkrieg, ja, die sind sehr rar in Deutschland. Es gibt nur noch eine Handvoll Verkehrsbetriebe. Die Leipziger haben so ein Fahrzeug, die Freiburger haben so ein Fahrzeug, auch die Münchner, da fährt er leider nicht. Und wir konnten das eigentlich jetzt erst selber in der Inbetriebnahme erfahren, was das für ein ruhiges, schönes Fahrgefühl ist. Und das ist vielleicht auch interessant, die Nürnberger Straßenbahn war ja immer sehr bekannt für ihren ruhigen Lauf, schon in der Vorkriegszeit. Und wenn man die Fahrzeuge so sieht, die MAN, die in Nürnberg ja das Fahrzeug gebaut hat, also das Fahrzeug ist ein waschechter Nürnberger von 1909, hat da volle Arbeit geleistet, ja.
Ich schlage mal den Bogen jetzt wieder zurück zu meinem Oldtimer. Ich bin ja so rangegangen an das alte Auto, zu sagen, jetzt habe ich es und jetzt will ich es auch fahren, Sommer wie Winter, bis mein Autobastler in Fürth gesagt hat, das kannst du noch ein paar Jahre machen, dann ist das Ding komplett durchgerostet. Im Winter sollte dein Oldtimer in der Garage stehen. Pack ihn gut ein, lüfte, aber lass ihn um Gottes Willen nicht durch Schnee und Eis fahren. Wie ist es denn mit so einer alten Straßenbahn? Ich habe ein Video gesehen, da war das Ding noch gar nicht fertig und musste schon im strömenden Regen durch den Steinbühler Tunnel durchgequetscht werden. Also geht man mit so einer alten Straßenbahn nicht ganz so pfleglich um oder muss man das auch nicht?
Naja, also man muss jetzt eines sagen, der Zeppelin-Wagen ist ja jetzt eigentlich nagelneu. Ja, das heißt, wir haben jetzt alles erneuert, alles auf Null quasi gestellt, da wo es ging.
Und, aber es ist Holz. Es ist ein Segeldach oder irgendwie so.
Genau, ähnlich. Also das Fahrzeug, also dieser Aufbau, also diese Gartenbude, ich nenne sie mal ganz despektierlich so.
Gartenbude?
Also das ist ein Hütchen auf Rädern, wenn man so will. Ja. Das ist im Prinzip der Holzaufbau. Also alles, was überhalb dem Fußboden ist, ist aus Eichenholz gefertigt, natürlich auch gut zusammenmontiert und ist auch fest. Und dieser Aufbau ruht auf einem Stahluntergestell. Und anders als beim Auto sind es richtig dicke Stahlträger, es sind so U-Profile, also die man vielleicht von Brücken her kennt, weil nichts anderes ist so ein Wagen. Es ist eine Brücke mit aufgebautem Holzhaus drauf. Ja. Und diese Stahluntergestelle, die sind ja 5 mm, 10 mm dick. Und die müssen wir natürlich auch in Instandhaltung immer ansehen. Der Zeppelin hat jetzt ein neues Untergestell, das hat er ja in Polen erhalten. Und die Fahrwerksrahmen, die sind so dick, dass sie quasi nicht durchrosten können. Aber gleichwohl, also wir schauen da drauf, wir pflegen die Fahrzeuge ja, wenn der Winterbetrieb vorbei ist. Also wir machen ja so Glühweinfahrten und da wollen wir ja heuer auch mit dem Fahrzeug fahren. Also kann jeder sich auch von dem Fahrzeug überzeugen und ist ja jeder eingeladen. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann wird das Fahrwerk gereinigt. Und wird das Fahrzeug gereinigt, sodass die Salzanhaftungen dann weg sind. Wir werden das auch tektylieren, also Wachs drauf machen. Also alles, was man aus dem Kfz auch kennt, wird diesem Fahrzeug natürlich auch zuteil.
Und das ist dann auch dein Bereich, das fällt auch in deinen Bereich, was deinen Job bei der VAG betrifft. Du bist nicht für die Schiene zuständig, aber fürs Fahrzeug.
Genau, wir kümmern uns um das, was oben rüberfährt und die Schienen, die Kollegen machen das hervorragend und wir sind zuständig für alles, was wir darauf bewegen. Also alle U-Bahn- und Straßenbahnfahrzeuge, die Arbeitsfahrzeuge, die Zwei-Wege-Fahrzeuge mit Schienenfahreinrichtung, das gehört alles zu meinem Zuständigkeitsbereich und unsere fast 230 Mitarbeiter in den Werkstätten, die kümmern sich quasi von der Wiege bis zur Bahre um diese Schienenfahrzeuge. Also wir machen die Ausschreibungen, wir lassen sie zu, gemeinsam mit der technischen Aufsichtsbehörde. Wir machen den Betrieb, wir machen die Instandhaltung, die Grundüberholungen für so ein bis zu 40 Jahre langes Leben und dann nehmen sie außer Betrieb und verkaufen sie, wenn der Markt dafür da ist oder müssen sie auch entsorgen.
Es gab mal so eine Baureihe von Mercedes, da hat man dann gesagt, so, oh, das waren die schlechtesten Mercedes, die je gebaut wurden, haben die Billigstahl verwendet oder irgendwas, die rosten alle und dann hat man wieder den teuren Stahl genommen. Jetzt, wenn man aus einer Baureihe so 10 gleiche Modelle kauft, 10-mal die gleiche Straßenbahn, gibt es dann auch so Sonntagsfahrzeuge, wo man sagt, der da, den haben wir alle 4 Wochen in der Werkstatt, weil irgendwas hieß? Oder sind die verlässlich immer auf einem Niveau?
Da muss man jetzt natürlich sagen, das waren schon immer handgefertigte Fahrzeuge. Es ist auch heute noch so, wenn man das Auto als Vergleich hernimmt und die Automobilindustrie, dann würden die niemals 10 Autos bauen. Also von dem Oldtimer, was du fährst, also ich weiß nicht, wie viel 100.000 Stück da gefertigt wurden. Und das hat natürlich den Vorteil, dass das ausgereift ist. Wir haben jetzt aktuell ja neue Straßenbahnzüge gekauft und wir haben auch aus dem Grund darauf geachtet, dass wir eine Serie kaufen, die woanders schon fährt, um eben diese ganzen Erscheinungen, die du ansprichst, nicht ertragen zu müssen und gemeinsam mit dem Hersteller zu lösen. Ja? Mhm. Denn dieser Schienenfahrzeugbau, das ist sehr speziell und es ist vor allem deswegen sehr speziell, die Stückzahlen sind sehr gering und auch die Straßenbahnnetze sind in Deutschland alle unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Steigungen, hat eine Stadt mehr oder weniger, müssen die Bremsanlagen anders sein. Und von daher ist das ein sehr schwieriger Markt und das ist für die Hersteller auch schwierig. Und von daher ist das, was du sagst, ist natürlich allgegenwärtig. Jetzt, wenn man aber mal für die historischen Fahrzeuge wieder so denkt, die Menschen früher waren ja auch recht schlau und haben eigentlich immer nur Bewährtes dann eingebaut und haben sich nur manchmal was Neues getraut.
Ja.
Und wenn man jetzt in die Historie bei uns schaut, wir hatten ja 400-500 Straßenbahnwagen, man hat sich dann auch bemüht, dass man bei der elektrischen Ausrüstung die vereinheitlicht. Also sprich, damit die Fehlersuche einfacher ist. Also es ist auch klar, wenn man nur 10 Fahrzeuge hat, muss man Fehler suchen und man hat 300 andere und die sind dann unterschiedlich, dann macht es Mühe. Also da hat man viel Arbeit reingesteckt und früher war es auch so, die Materialien waren ja nicht so, sodass alle 10 Jahre das Fahrzeug komplett zerlegt werden musste und auch überholt werden musste. Ja. Deswegen waren in den Werkstätten, also in der Fuchsstraße war das, war unsere Hauptwerkstatt, waren in der Spitzenzeit bis zu 700 Menschen beschäftigt, die eben diese Straßenbahnzüge auch instand gehalten haben.
Wo findet die Instandhaltung, die Wartung, der Kundendienst der Straßenbahnen eigentlich statt?
Wir haben im Prinzip 2 Werkstätten für die Schienenfahrzeuge. Das eine ist die U-Bahn-Werkstatt, die ist in Langwasser, das ist an der Kafka-Straße, das ist von außen ziemlich unscheinbar, man sieht es nicht. Und dann haben wir die Straßenbahnwerkstatt, die ist in der Heinrich-Alfe-Straße, das ist am Trafowerk, also an der Linie 5 südlich der Frankenstraße und da machen wir die Straßenbahnzüge. Und wir machen gemeinsam in der U-Bahn-Werkstatt Komponenten, die gleich sind, zum Beispiel Elektrofahrmotoren, haben wir ja bei der U-Bahn, haben wir auch bei der Straßenbahn und die bauen wir in der Straßenbahnwerkstatt aus, bringen sie in die U-Bahn und da kriegen die neue Lager oder kriegen eine Überholung und dann kommen sie wieder in die Straßenbahn. Und so haben wir in unserem Bereich mit diesen beiden Werkstätten haben wir eine hohe Fertigungstiefe und können fast alles an den Fahrzeugen auch selbst machen.
Okay. Du hast vorhin so wunderschön anschaulich geschildert, wie man damals schon in diesem alten Zeppelinwagen dafür gesorgt hat, dass man ein schönes Fahrgefühl hat in der Kurve. Wenn das damals schon so fantastisch war, was hat sich denn dann überhaupt in den letzten 100 Jahren, was Fahrkomfort betrifft, noch geändert? Was kann man denn an dieser Technik überhaupt noch verfeinern? Wie hat sich das verändert?
Naja, also wenn man jetzt damals nochmal anfängt, so 1909, war ja das Straßenbahnunternehmen ein gewinnbringendes Unternehmen. Mhm. Also sprich, der Fahrpreis war so teuer, dass nicht jeder mitfahren konnte. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die war ja 1908 geboren und die hat immer gesagt, in die eine Richtung sind wir mit der Straßenbahn gefahren, rückwärts sind wir gelaufen. Also eine Richtung musste immer gelaufen werden, weil man es sich nicht erlauben konnte, finanziell.
Und das wollte man so oder das ging nicht anders?
Es ging nicht anders. Die Menschen waren früher einfach ärmer.
Man hat auch damals nicht gesagt, wir machen es so günstig, dass jeder hin und her fahren kann, sondern wenn
man
es nicht leisten kann, dann muss halt laufen.
Genau, so einfach war das. Und 1920 wurde dann das ein Zuschussbetrieb, weil dann deckten die Fahrgeldeinnahmen nicht mehr den Aufwand. So. Mhm. Und das ist ja auch die Sprungfeder der Rationalisierung, weil niemand will mehr Geld ausgeben als unbedingt notwendig. Dann begann die Rationalisierung. Man kann ja so einen Sondermaschinenbau, so würde ich es jetzt mal ganz sachlich und fachlich kühl ausdrücken, da kann man immer Verbesserungen machen. Einer ist zum Beispiel, man baut größere Einheiten. Ja. Mhm. Man erhöht auf den Strecken, wo man mehr Belastung hat oder wo mehr Fahrgastpotenzial herrscht, erhöht man die Gefäßgröße. Das heißt, dann brauche ich nur noch einen Fahrer für 300-400 Personen. Also sprich, die Rationalisierung bedeutet, längere, größere Züge zu machen. Oder zum Beispiel, was auch ein großer Sprung war für die Nürnberg-Förder Straßenbahn, war die Stromrückgewinnung. Muss ich ja vorstellen, beim Anfahren brauchen die Motoren elektrische Energie, aber dann, wenn sie ins Bremsen gehen, wird ja diese Energie, die dann als Geschwindigkeitsenergie da ist, in Bremswiderständen in Wärme umgesetzt. Das heißt, beim Bremsen wird der Motor genommen und da kommt ein Widerstand dran und dann erzeugt der Motor Strom wie ein Dynamo am Fahrrad.
Ja.
Und dann hat man diese Energie nicht verwenden können, sondern hat sie auf dem Dach in Heizwendeln verbrannt, also in Wärme umgesetzt. Und das war natürlich schon immer ein großer Dorn, weil das ist ungefähr 30% der Energie geht nur darüber verloren. Und in Nürnberg hat man dann ab den 20er Jahren begonnen, sich eine Bremse zu überlegen, mit der diese Energie nutzbar ist. Und Mitte der 30er Jahren waren alle Fahrzeuge damit ausgestattet, beim Bremsen Energie zu erzeugen und die wieder zurückzuspeisen in die Oberleitung.
Damals schon?
Ja, genau.
Wahnsinn. Und heute ist es immer noch so.
Nach dem Krieg ging die Technologie etwas in Vergessenheit, beziehungsweise man muss sagen, es war ja nicht so elektronisch ausgeregelt. Es war eine sehr einfache, aber sehr pfiffige Schaltung. Aber als die Motorleistungen zunahmen, weil das ist auch so ein Rationalisierungserfolg, heißt ja auch, möglichst geringe Fahrzeiten zu haben. Also wir wollen ja attraktiv sein für den Kunden.
Ja.
Und gleichzeitig bringt eine höhere Geschwindigkeit auch weniger Züge mit sich, weil man ja schneller von A nach B kommt. Bei gleichem Takt braucht man weniger Züge.
Ja.
Also hat man mehr Motorleistung eingebaut und dann war das Ausregeln dieser Energie nicht mehr so ohne weiteres möglich. Aber, und das finde ich auch sehr schön, 1976 kam es dann in Nürnberg dazu, dass wir den ersten Drehstromantrieb entwickelt haben, gemeinsam mit der Firma Siemens. Was ist denn Drehstrom, was ist Gleichstrom? Wir haben in den Straßenbahnnetzen klassischerweise Gleichstromnetze. Das kennt man von der Batterie her. Da ist 12 Volt Gleichspannung, also das heißt, es ist eine gerichtete Spannung, die wechselt nicht die Polung. Und die Wechselspannung, die wechselt ja ständig die Polung und hat den Vorteil, dass man mit ihr auch weitere Strecken überbrücken kann.
Mhm.
So, jetzt die Drehstromtechnik, die hat motorseitig den großen Vorteil, dass weniger Verschleißteile drin sind. Das ist berührungsfreie Energieübertragung in den Motor. Und der Gleichstrommotor, der hat, kennt man vielleicht auch, so Bürsten, nennt man das, sind so Kohlestücke, die schleifen auf dem rotierenden Teil. Und diese schleifenden Teile muss man ja immer wieder austauschen. Die bringen eine Verschmutzung im Motor und sie zerstören auf längere Sicht durch den Verschleiß auch den Läufer. Das hat alles der Drehstromantrieb nicht.
Okay.
Und mit diesem Drehstromantrieb, und das ist jetzt eigentlich der Witz, den konnte man dann elektronisch so regeln, dass der auch die Rückspeisung kann. Also sprich, alle modernen U-Bahn- und Straßenbahnwagen haben diese Technik, die wir hier in Nürnberg 1976 mit Siemens das erste Mal im Nahverkehr eingesetzt haben. Und das hat sich weltweit durchgesetzt.
Ja.
Siemens ist natürlich der Elektrohersteller in der Region, jedem bekannt und natürlich auch tief verwurzelt.
Mhm.
Und bei der U-Bahn, da hat man so geschickt die Strecken gebaut, das sieht man gut auf der U2 Richtung Schweinau raus, dass man den Tunnel so gebaut hat, dass er nach dem Bahnhof nach unten geht.
Ja.
Und am nächsten Bahnhof wieder nach oben geht. Das heißt, wenn man runterfährt, braucht man weniger Energie zum Anfahren. Und auf der anderen Seite kann man besser bremsen, weil es geht im Berg rauf. Und die elektrische Energie, die der U-Bahn-Zug erzeugt, die wird dann quasi in die Stromschiene zurückgespeist. Und ein anderes Fahrzeug, egal wo der steht im Streckennetz, bedient sich dieser elektrischen Energie. Und das sind Energieeinsparungen 30-40%.
Ach, das wusste ich nicht, dass quasi auch andere Fahrzeuge dann auf diese Energie zugreifen können.
Ja.
Ah, verstehe. Jetzt kommen wir mal zu deinem Aufgabenbereich. Du bist ja der Chef für die Schienenfahrzeuge, auch was die Wartung und die Reparaturen betrifft. Für wie viele Leute bist du verantwortlich?
Also insgesamt haben wir im Bereich 230 Kollegen, die täglich mit der Fahrfertigmachung, also das ist ja das, was der Fahrgast am meisten merkt, dass der Betrieb sicher läuft und dass die Fahrzeuge gut gewartet sind, da sind die meisten bei uns tätig.
Wie ist denn die Struktur? Also du bist verantwortlich und wer kommt unter dir?
Also der Bereich, der gliedert sich auf in drei Abteilungen. Also da gibt es die Ingenieure, also die dafür zuständig sind, diese ganze Technik zu beschreiben, und zwar theoretisch. Man muss ja sagen, so ein Fahrzeug hat ja sehr viele physikalische Grenzwerte. Denkt man zum Beispiel an die Bremse. Eine Bremsberechnung, die muss vorher überlegt werden. Wir müssen Anforderungen stellen an die Hersteller der Schienenfahrzeuge. Und da schreibt man ein sogenanntes Lastenheft. Das machen bei uns die Ingenieure.
Mhm.
Es kann ja auch sein, wenn man jetzt die 40 Jahre von so einer Lebenszeit einer U-Bahn sieht, dass bestimmte Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. In den neuen Fahrzeugen, da gibt es ein paar hundert Rechnersysteme. Und jetzt, wenn man sich überlegt, unsere ältesten Straßenbahnzüge, die wir jetzt zeitnah ersetzen müssen, die haben Rechnertechnik aus dem Jahr 1995.
Ja.
Und die muss ja repariert werden.
Ja.
Und wenn es die Teile nicht mehr gibt, muss das umgebaut werden. Und dazu braucht es Ingenieure, die einfach den technischen Sachverstand haben, um diesen Umbau durchzuführen.
Lass mich mal kurz einhaken. Ja. Das war ja bei dem 144er, bei dem Oldtimer-Zug auch so.
Ja.
Du hast ja gesagt, dieses Untergestell wurde gebaut und dazu der Holzkasten, die Gartenlaube oben drauf.
Ja.
Und ob das alles zusammenpasst, also diese Zusammenführung dieser beiden Teile, die Planung hat man hier in Nürnberg gemacht, obwohl das Fahrzeug in Polen war, ne?
Ja, also da war es so, der Tobias Schneider, der schon mal da war, der hatte einen Praktikanten und der hat an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule studiert, war Maschinenbauer und der hat diese Auslegung gemacht, gemeinsam mit dem Professor. Und diese Auslegung von diesem Untergestell, die ging dann an den Hersteller in Polen, der dieses gefertigt hat. Und da war auch ein Ingenieur dran, der hat es noch einmal nachgerechnet, hat die ganzen Verbindungen noch einmal gemacht und hat noch einmal geschaut, ob auch wirklich alles regelkonform
ist. Was für ein Wahnsinnsmoment dann. Hier war das dann so, als die beiden Teile aufeinander trafen und dann haben die so unten reingeguckt und haben gesagt, okay, der Nubbel muss da rein und der Stab muss da und dann passt alles. Und am Ende hat es dann auch alles gepasst.
Und das ist ja wirklich einmal das Schwierigste. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Tage bei der VAG und als ich noch studiert habe, da musste ich einmal einen Umbau machen an einem bestehenden Straßenbahnzug. Und da hat der alte Kollege zu mir gesagt, ja, da bauen wir jetzt erst einmal ein Pappmodell, damit wir schauen, ob es überhaupt reinpasst. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwierig ist, aber die Komplexität entsteht durch das Zusammenwirken der ganzen Teile.
Ja.
Durch die Federwege, durchs Ausdrehen und solche Dinge. Und das alles im Kopf zu haben, na gut, aber da kann auch mal was schief gehen,
dann
muss man halt nachbessern.
Und dann muss man ja auch noch bedenken, das Ding muss ja dann hier noch auf Schienen fahren. Steinbühler Tunnel, glaube ich, ist es, da lacht er schon, war auch ein ganz heikler Moment. Das ist der tiefste Tunnel.
Ja.
Da sind natürlich alle aktuellen Fahrzeuge, können da durch, das weiß man. Aber jetzt kommt der Oldtimer, der Zeppelin-Zug, da geht es dann um Zentimeter, ne?
Ja. Ja, und noch dazu, wir haben hier einen Stromabnehmer aufgebaut, der ist auch besonders. Was ist der Stromabnehmer? Das ist praktisch das Teil, was an der Oberleitung schleift und den Strom ins Fahrzeug überträgt.
Mhm.
Und wir wollten einen historisch richtigen Stromabnehmer drauf haben, aber der war, seitdem das Fahrzeug nach Polen geliefert wurde, seit den 40er Jahren in Nürnberg nicht mehr in Gebrauch. Von daher war es für uns Neuland und da hatten wir ein bisschen Bedenken, weil man nämlich die Oberleitung auch etwas anders ausführt als damals. Denn dieser Lyra-Bügel, so heißt der, schaut aus wie eine Lyra, deswegen auch der Name, der musste früher an den Endhaltestellen, da waren keine Wendeschleifen, sondern es waren Stumpfendstellen, deswegen waren es auch immer Zweirichtungsfahrzeuge, da musste der umgelegt werden. Und dafür war die Oberleitung sehr hoch aufgehängt. Es gab Stellen im Streckennetz, wo man diesen Stromabnehmer umlegen konnte.
Mhm.
So, die Wiener haben diese Art dieser Fahrzeuge noch bis 1978 oder diesen Stromabnehmer noch verwendet. Und ich war neulich in Wien in dem Straßenbahnmuseum und da gibt es eine Stelle, da ist ein Schild dort, bitte Bügel hier umlegen. Also der Unbedarfte weiß nicht, was damit verbunden ist, aber es steht dann dort und das konnten wir nicht. Und deswegen haben wir den Bügel modifiziert. Der hat jetzt eine Vorrichtung, wo man ihn nicht umlegen muss, also wo man ihn nicht um die eigene Achse in die andere Richtung lenkt, sondern man kann ihn ausklinken, man kann ihn drehen.
Ah.
So, und das ist neu an dem Fahrzeug, das war eigentlich jetzt dann der Kompromiss.
Aber mit Seil?
Ja, das mit Seil,
also
genau.
Das ist nicht so, dass man einen Knopf drückt und dann dreht sich das Ding, sondern da muss man dann richtig hier Hand anlegen.
Und als ich das erste Mal probiert habe, ist mir dann auch gleich prompt dieses Seil dann in der Oberleitung verwickelt. Also du hast es vorhin gesagt mit dem Mercedes, es gibt nur wenige Hebel, das ist da genauso.
Ja.
Und alles, was nicht an Hebel da ist, muss an persönlichem Geschick durch den Fahrer und durchs Bedienpersonal erfolgen.
Ja.
Und das macht die Sache ja spannend.
Aber wir waren in deiner Abteilung, wir haben jetzt die Ingenieure,
genau.
Die planen, die überlegen, okay, wo ist der Bedarf?
Dann gibt es den Teil der Budgetplanung, dann gibt es den Teil der Arbeitsvorbereitung. Und das ist ja die Schwierigkeit in der Instandhaltung. Die soll ja immer so funktionieren, dass die Verfügbarkeit passt.
Mhm. Schenk mir mal ein Wasser ein, nicht, dass ihr denkt hier, das klingt komisch. So, entschuldige.
Und die Kollegen, die überlegen in den Arbeitsvorbereitungen, was brauche ich an Ersatzteilen? Und das ist auch nicht trivial, denn bestimmte Ersatzteile kann man nur beim Bau der Fahrzeuge kaufen wirtschaftlich.
Mhm.
Und jetzt kann man sich sich ja vorstellen, es ist ja sehr schwierig, über 40 Jahre zu sagen, was brauche ich denn einen Ersatz?
Ja, ja, klar.
So, das machen die Kollegen dieser Geschäftsprozesse, so heißt es jetzt ganz formal juristisch, und die Kollegen kümmern sich darum, dass diese Ersatzteile da sind, und die Arbeitsvorbereitung, die schaut, dass die Arbeiten, die wir so im Jahr zu machen haben, die müssen einen Jahresplan machen, also überlegen sich ein Jahr zuvor, was kommt denn an geplanten Fristen, was kommt an Untersuchungen, was habe ich denn für Arbeiten und welche Personale brauche ich, welche Ressourcen brauche ich und welche Fahrzeuge brauche ich. Da gibt es einen detaillierten Plan dafür, und das machen bei uns die Arbeitsvorbereitungen. Mhm. Und in der Abteilung, das ist jetzt, sagen wir, in den letzten 20, 30 Jahren entstanden, gibt es natürlich auch nur Menschen, die sich genau um diese Software und um diese EDV, die auf den Fahrzeugen ist, die ist nämlich auch nicht ohne, das ist diese Leit- und Sicherheitstechnik, so könnte man sie auch nennen, die ist sehr speziell, die muss ja sehr zuverlässig, sehr sicher sein. Wir denken an Bremssysteme und so weiter, und dafür gibt es natürlich auch Personen bei uns, die das begleiten, die müssen schauen, dass zum Beispiel nach 20, 30 Jahren noch Rechner da sind, die die alte Technik auch verstehen. Du hast das vorhin gesagt, am Auto gibt es bei uns auch, es gibt Diagnosewerkzeuge, das hat das Fahrzeug selber, und es gibt natürlich auch Laptops mit speziellen alten Schnittstellen. RS-232 ist so eine alte, kennt jeder, wenn er einen alten Rechner hat, und die wird heute nicht mehr verbaut. Also da hängt viel dran. Mhm. So, und dann der größte Bereich ist tatsächlich... Und
irgendeiner muss ja arbeiten,
genau.
Also ich meine genau. An den Fahrzeugen schrauben.
Genau, und das sind die Werkstätten, und da haben wir natürlich sehr viele Meister, Vorhandwerker, Elektriker, Mechaniker, Schreiner, Polsterer, Lackierer und dann natürlich auch noch Instandhalter der Instandhaltungsanlagen, denn man kann sich ja vorstellen, bestimmte Sonderwerkzeuge, zum Beispiel eine spezielle Maschine, die Räder abdrehen kann, die verschleißen ja auch, mhm, und die wollen wir ja nicht immer ausbauen, die werden im eingebauten Zustand überarbeitet. Das ist eine spezielle Maschine, das ist eine Drehmaschine, allerdings eine Unterflurdrehmaschine, das heißt, sie ist unterm Gleis, und solche Anlagen haben wir ja auch, die sehr speziell sind für die Instandhaltung oder Hebeanlagen und so weiter. Und dafür haben wir eine eigene Truppe auch bei uns, die sich nur um diese Instandhaltungsanlagen kümmert.
Wie ist denn die personelle Situation in deinen Abteilungen? Seid ihr gut gefüllt oder habt ihr Bedarf?
Also die VRG hat ja insgesamt einen demografischen Wandel, so wie die ganze Gesellschaft. Allerdings waren wir ein paar Jahre früher dran. Wir hatten vor 10, 15 Jahren noch sehr viel ältere Mitarbeiter. Aber jetzt, wenn man durch die Werkstätten geht, sind die meisten wesentlich jünger wie ich selber. Ja? Mhm. Und es freut mich auch, und ich muss auch sagen, und da muss man eine Lanze brechen für die jungen Mitarbeiter, wir haben immer hervorragendes, gutes Personal bekommen. Natürlich sind wir auch ein Durchschnitt der Gesellschaft, ja, mhm, aber die bei uns kommen, das merke ich ja bei den Ingenieuren, die bei uns sind, die von außen vielleicht unbedarft kommen und sagen, ja, was soll das, die bleiben in aller Regel auch, weil die Aufgabe sehr vielfältig ist im Vergleich zur Industrie, wenn man jetzt mal bei den Ingenieuren bleibt. Bei der Industrie bin ich Konstrukteur für irgendein Spezialgebiet, ich sage mal den rechten Außenspiegel, das ist immer so der Vergleich, und bei uns muss jemand alles machen, weil wir halt eine kleine Truppe sind. Mhm. Und bei den Handwerkern ist es auch so, und was die VRG schon auszeichnet, ist ja auch die Langlebigkeit unserer Produkte. Also so ein Straßenbahnwagen, der 30 Jahre fährt, der hat natürlich auch zur Folge, dass sich da auch für die Mitarbeiter eine Kontinuität in ihrer Arbeit einstellt. Und das schätzen auch sehr viele, gemeinsam natürlich auch mit der Zuverlässigkeit des Arbeitgebers an und für sich. Und was natürlich auch sehr schön ist, was in den letzten Jahren einen sehr hohen Stellenwert gewonnen hat, ist, wir sind ja eigentlich die wahren Umweltfetischisten. Wir sind die Aktivisten. Wir kleben uns nicht fest, sondern wir sorgen dafür, dass die Mobilität grün ist. Und vor allem, das finde ich, ist auch ein Momentum, was so eine große Wichtigkeit erreicht hat, dass die Menschen in ihrer Arbeit was tun, was sinnvoll ist.
Ja, das Gefühl haben, dass sie etwas tun, was auch allen letztendlich zugute kommt. Wenn du dir die Werkstatt der Zukunft vorstellst, glaubst du, das wird dabei bleiben, dass ein Mensch anfängt, dieses Ding zu zerlegen, oder ist die Werkstatt der Zukunft ein Hightech-Kasten, wo Computer alles erledigen und Roboter?
Ich glaube, das wird sehr EDV unterstützt sein, denn wenn man die heutige Instandhaltung mit der von vor 20 Jahren vergleicht, hat sich ja auch vieles geändert. Mhm. Alleine schon die Aufschreibung, die Dokumentation, während wir früher ja alles mit Papier händisch ausgefüllt haben, gehen die Menschen heute mit dem Rechner hin und machen das automatisiert. Wir werten die Daten auch automatisiert aus. Und wir haben ja auch schon automatisierte Messeinrichtungen. Zum Beispiel, ich habe vorhin erwähnt, die Räder an der Bahn verschleißen. Früher gingen die Mitarbeiter ran und haben mit einem speziellen Messwerkzeug jedes relevante Maß aufgenommen, haben es in eine Liste eingetragen. Dann wurde entschieden, kann das noch weiterfahren? Wann müssen wir ihn reinholen zum Bearbeiten? Das läuft heute alles digital und automatisch. Die Vermessung dieser Räder läuft automatisch im Rüberfahren über eine spezielle Messstelle, die funktioniert mit Lasertechnik. Und von daher glaube ich, das wird ein schleichender Prozess sein. Einfache Tätigkeiten werden in Zukunft Roboter übernehmen müssen, auch wegen der Wirtschaftlichkeit und vor allem auch wegen der Verfügbarkeit von Facharbeitern. Also da glaube ich wirklich dran. Wie schnell das geht, ist schwer zu beantworten, denn wenn man jetzt die letzten 20 Jahre so anschaut, ging das trotzdem relativ schnell.
Jetzt sag mir noch einen Satz, das interessiert mich noch, weil ich höre dir so gerne zu, wir haben uns wahnsinnig verratscht, weil alles, was du so erzählst, erzählst du mit einer Leidenschaft und mit einer Hingabe. Ich habe technisch gar nichts am Hut, aber ich höre dir gern zu. Wo kommt diese Leidenschaft her für Schienenfahrzeuge und für deinen Beruf?
Also das habe ich mich oft gefragt, vielleicht lag es daran, weil meine Großmutter mit mir viel Straßenbahn gefahren ist in Nürnberg. Wir hatten ja früher wenig U-Bahn, das ist früher nur in Langwasser, da bin ich auch gern mitgefahren. Da musste man aber mit der Straßenbahn rausfahren, um mit der U-Bahn zu fahren. Das war interessant. Vielleicht lag es auch daran, dass meine erste Schule neben einem Straßenbahnbetriebshof gelegen hat und man musste mal da vorbeigehen. Das ist da, wo heute die Buswerkstatt ist, war früher ein großer Straßenbahnbetriebshof und im Vergleich zu heute waren die ja alle offen. Der Betrieb fand ja auf der Straße statt, da an der Amberger Straße. Da sieht man noch ein paar Gleisreste und in der Amberger Schule daneben war vorher Abstellanlage und wir sind dann, das war früher auch üblich, dass die Schulkinder ja einmal im Jahr in den Tiergarten gekarrt wurde. Da sind wir natürlich mit der Straßenbahn gefahren.
Ja, ich auch noch.
Ja, genau. Also, ja.
Meine, ja.
Und das waren alles so Erlebnisse. Und dann waren in den 70er Jahren, als ich so Kind war, fuhren auch noch viele alte Fahrzeuge. Also die Zweiachse, wo wir gerade drüber gesprochen haben, aus den 50ern, mit den Schaffnern, das war damals noch gang und gäbe. Und vielleicht ist es da, ich kann die Frage nicht beantworten, aber es hat mich elektrisiert, wenn man es mal so sagt.
Ja.
Es passt jetzt gut zum Thema und von daher hat sich das so ergeben.
Ich tät fast auf gut Fränkisch sagen, das merkt man fei.
Ja, danke.
Thomas, wir sehen uns auf einen Glühwein in der grünen, neuen, alten Straßenbahn, dem Zeppelinwagen, den 144er, der jetzt mit großem Stolz wieder fährt. Liebe Grüße auch an unsere Partnerstadt Krakau in Polen. Vielleicht hört uns da ja auch jemand und das würde uns sehr freuen. Meldet euch gerne mal und wer den Thomas Luber als Chef haben will, unter vag.de/karriere gibt es natürlich auch alle Infos zu Jobs in den Werkstätten der VAG. Danke für deinen Besuch und alles Gute.
Ja, danke auch. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Danke dir.